Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Haus darf ich zunächst mal herzliche Grüße sagen von der Gemeinde aus Dümmlinghausen, wo ich sonst normalerweise zu Hause bin, wenn ich nicht unterwegs bin. Und freue mich heute bei euch zu sein mal wieder, mit euch zusammen über Gottes Wort nachzudenken. Und ihr wisst ja, dass ich viel auch mit Freizeiten, Seminaren unterwegs bin. Und deswegen habe ich natürlich auch wieder Werbung mitgebracht, um euch zu werben. Draußen auf dem Bistrotisch direkt links hier von der Tür in den Saal liegen einige Flyer aus für Freizeiten und für Seminare. Und ich habe gestern in der Zeitung, also ich sage jetzt mal hier in unserem oberbergischen Käseblättchen, nein, unserer oberbergischen Volkszeitung, Folgendes gelesen. Da stand ein Zitat von Michael Brein, einem US-amerikanischen Reisepsychologen. Der hat gesagt, Reisen ist die lohnendste Erfahrung, die man machen kann, um persönlich zu lernen und zu wachsen und dafür belohnt zu werden. Und ich glaube, er hat recht und deswegen werbe ich euch natürlich auch. Und zwar im Spätsommer, Frühherbst habe ich zwei Freizeiten. Vom Charakter her ist das so Bade- und Erholungsfreizeiten am Meer. Und zwar einmal im August auf der Insel Djerba, das gehört zu Tunesien. Und im September in Venedig, also ganz in der Nähe von Venedig, könnt ihr euch gerne mitnehmen, wenn euch das interessiert. Das wird bestimmt eine ganz tolle Sache bei hoffentlich gutem Wetter an tollen Stränden und dort diese Zeit als Christen miteinander zu verbringen. Wer sich mehr für das prophetische Wort interessiert, und ich liebe das prophetische Wort, muss ich sagen, da habe ich draußen auch zwei Flyer ausgelegt zu zwei Tagungen zum prophetischen Wort, die jetzt im Februar und März stattfinden werden. Eine Tagung im christlichen Gästezentrum in Rehe. Das Thema heißt Du aber, der Weg des Glaubens in dunkler Zeit. Da geht es um den zweiten Timotheusbrief. Darf ich zusammen mit Martin Fedder gestalten, diese Tagung. Und dann im März eine ähnliche Tagung im Haus Felsengrund in Zabelstein im schönen Schwarzwald zusammen mit Roger Libi und Wolfgang Bühne unter dem Thema Entwicklungen unserer Zeit im Licht biblischer Zukunftsprophetie. Ja, könnt ihr euch also gerne umschauen, liegen auch noch ein paar andere Sachen, könnt ihr gerne mitnehmen und wenn euch das interessiert, einfach anmelden und dabei sein. Ja, unser Thema heute heißt Begegnungen mit der himmlischen Welt, was Gottes Leute in verworrenen Zeiten brauchen. Und ich predige bei uns in der Gemeinde im Moment fortlaufend über das Buch Daniel. Ist ein ganz spannendes Buch. Und was mich sehr fasziniert hat dabei, das ist das 10. Kapitel, wo Daniel eine ganz bemerkenswerte Begegnung hat mit der himmlischen Welt. Und das möchte ich heute einmal mit euch teilen. Es gibt ja Zeiten in unserem Leben, die uns irgendwie so ein Stück auch verwirrend vorkommen. Ja? Gerade wenn in unserer Welt Entwicklungen vor sich gehen, die wir irgendwie so gar nicht richtig einordnen können. Oder manchmal ist es auch in unserem Leben so, da passieren Dinge und du fragst dich, boah, wie kann das sein? Ja, irgendwie eskaliert im Moment alles so richtig. Du verstehst nicht, was Gott dir sagen will. Du verstehst Gottes Wege mit dir nicht. Und du fragst, wie passt das irgendwie alles zusammen? Ja, und da ist die Frage, was brauchen Gottes Leute in solchen verworrenen Zeiten? Was hilft uns in solchen Zeiten, um klar zu sehen und auch um in der Spur zu bleiben? Und das zeigt uns das 10. Kapitel des Propheten Daniel. Und ich lese jetzt nicht den ganzen Text am Anfang vor, sondern wir werden uns so ein Stück durch den Text arbeiten. Und ich lese uns erstmal nur die Einleitung zu dem Text vor, aus den ersten drei Versen, also Daniel 10, Vers 1 bis 3. Im dritten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, wurde dem Daniel, der Belshazzar genannt wurde, ein Wort offenbart. Und das Wort ist Wahrheit und betrifft eine große Mühsal. Und er verstand das Wort und Verständnis wurde ihm in der Erscheinung zuteil. In jenen Tagen trauerte ich Daniel drei volle Wochen. Köstliche Speise aß ich nicht und weder Fleisch noch Wein kam in meinen Mund. Und ich salbte mich nicht, bis drei volle Wochen um waren. Geht einmal mit mir so ein bisschen in die damalige Zeit hinein. Und zwar, müssen wir gerade mal gucken, irgendwie schaltet das noch nicht weit. Achso, ich muss hier wahrscheinlich anschalten. So, jetzt dürfte das funktionieren. Jawohl, super, jetzt funktioniert. Also geht einmal mit mir in die damalige Zeit in das persische Weltreich. Und zwar in das Jahr 536 vor Christus. Das ist das dritte Jahr des Königs Kyros, von dem wir gerade gelesen haben. Und es ist so, dieser König Kyros ist also im Jahr 539 vor Christus König auch des Babylonischen Reiches geworden. Er war vorher schon König des Medo-Persischen Reiches. Und von daher drei Jahre ist er jetzt auch König des Babylonischen Reiches, hat seinen Unterkönig Darius in Babylon eingesetzt. Und ein Jahr nach seiner Amtseinführung, da gibt er einen Erlass heraus, wonach die Juden, die in Babylon im Exil in der Gefangenschaft lebten, zurückkehren durften nach Jerusalem und nach Judäa oder nach Juda, um dort den Tempel aufzubauen. Und Daniel ist im Moment gerade, wo dieser Text hier so spielt, irgendwie in einer Phase, wo er ziemlich traurig ist. Ja, er trauert. Und interessant ist es, in der Zeit, seit also diese Juden zurückgegangen sind nach Jerusalem, noch etwas passiert, nämlich Daniel hat ein Bußgebet zu Gott gebetet. Das kann man im 9. Kapitel vom Buch Daniel nachlesen. Und daraufhin hat Gott ihm etwas offenbart, nämlich, dass für sein Volk noch eine Zeit von 70 Jahrwochen, das heißt 490 Jahren, bestimmt sind, bis Gott mit diesem Volk am Ziel ist. Und Daniel ist irgendwie deprimiert. Wahrscheinlich merkt er, boah, wenn jetzt meine Volksgenossen nach Israel zurückgekehrt sind, um dort den Tempel wieder aufzubauen, um Jerusalem wieder aufzubauen, dann sind die ja noch gar nicht am Ziel. Das dauert ja noch ganz lange, 490 Jahre. Und das sage ich noch dazu, in den 490 Jahren ist noch eine ganz lange Lücke drin. Aus unserer Kenntnis heute, die Zeit der Gemeinde ist da noch drin. Jedenfalls Daniel ist deprimiert und er bittet Gott, ihm mehr Verständnis zu geben. Er bittet Gott, sich ihm zu offenbaren. Wie ist dein Plan mit meinem Volk? Ja, wie geht das weiter mit meinem Volk? Daniel betet also und er tut im Grunde das, was Gottes Knechte immer dann tun sollten, wenn die Zeiten verworren sind. Nämlich sich vor Gott zu demütigen, zu beten und vielleicht sogar zu fasten. Und er bittet Gott also, ihm Verständnis zu geben. Und das ist interessant, hier wird gesagt, er isst nur das Nötigste, ja, sogar bei seiner Körperpflege, da tut er nur das Nötigste. Und er hofft so sehr darauf, dass Gott ihm Verständnis gibt für die Geschichte seines Volkes. Und das tut Gott auch. Gott offenbart sich ihm auch, und zwar auf eine ganz besondere Weise. Nämlich, indem er dem Daniel eine Begegnung schenkt mit der himmlischen Welt. Ein besonderer Bote wird dem Daniel erscheinen und er wird ihm eine Offenbarung geben. Die letzte Offenbarung, die wir im Buch Daniel haben. Und diese Offenbarung, die könnt ihr gerne mal nachlesen, die findet sich dann in Daniel 11 und 12. Aber in Daniel 10, da lesen wir dann, wie dieser Bote dem Daniel begegnet. Dankeschön. Klaus, kann man das Licht hier eigentlich anmachen? Das wäre hilfreich. Oh, super, vielen Dank. Das ist gut so. Dankeschön. Also dieser Bote, der begegnet dem Daniel und bevor er ihm diese Offenbarung gibt, und ich möchte gar nicht mit euch über die Offenbarung sprechen, sondern darüber, wie dieser Bote dem Daniel begegnet und wie er sich ihm zuwendet. Ja? Weil daraus sehen wir, was brauchen wir heute als Kinder Gottes in verworrenen Zeiten. Und ich habe das Thema in vier Punkte eingeteilt. Wir werden also vier Punkte nacheinander besprechen. Und der erste Punkt heißt die himmlische Begegnung. Und wir lesen mal weiter, Vers 4 bis Vers 6. Am 24. Tag des ersten Monats, da war ich am Ufer des großen Stromes, das ist der Hideke. Und ich erhob meine Augen und sah, und siehe, da war ein Mann in Leinen gekleidet und seine Hüften waren umgürtet mit Gold von Ufas. Und sein Leib war wie ein Türkis und sein Gesicht wie das Aussehen eines Blitzes. Und seine Augen waren wie Feuerfackeln und seine Arme und seine Füße wie der Anblick von glatter Bronze. Und der Klang seiner Worte war wie der Klang einer Volksmenge. Daniel ist also mit seinen Begleitern am Fluss Hideke, das ist eine andere Bezeichnung für den Fluss Tigris. Seine Begleiter, das waren wahrscheinlich berufliche Mitarbeiter von ihm. Und das ist also der Tigris, der floss damals so ungefähr 80 bis 100 Kilometer östlich von Babylon entlang. Und Daniel blickt auf und er sieht einen Mann, der ein ganz außergewöhnliches Aussehen hat. Und diese Erscheinung, die muss für Daniel irgendwie total überwältigend gewesen sein. Offenbar ist es so, dass dieser Mann eine ganz prachtvolle, leuchtende Herrlichkeit ausstrahlt. Eine Herrlichkeit, die man mit Worten irgendwie überhaupt nicht beschreiben kann. Und dieser herrliche Mann, so kann man später im 12. Kapitel lesen, der schwebt über dem Fluss Tigris. Also Daniel sieht diese herrliche Person über dem Fluss. Und Daniel muss sofort klar gewesen sein, das kann kein normaler Mensch sein. Ja? Oder habt ihr schon mal einen Menschen gesehen, dessen Gesicht wie der Blitz leuchtet? Oder dessen Augen wie Feuerfackeln? Ich noch nicht. Ja? Und ich vermute, euch geht's wie mir, dass ihr nicht an Aliens glaubt. Aber der Daniel muss gesehen haben, erkannt haben, das muss irgendwie ein Wesen aus dem Himmel sein. Ein ganz außergewöhnliches Wesen. Und die Frage ist, wer ist dieser Mann? Also ganz offensichtlich ist es ein himmlischer Bote. Und zwar ein ganz erhabener himmlischer Bote. Vielleicht ein Engelfürst? Ich glaube, dass dieser Mann noch mehr ist. Ich glaube, dass es sich hier um Jesus Christus selber handelt, um den Sohn Gottes, der vor seiner eigentlichen Menschwerdung dem Daniel in einer menschlichen Erscheinung begegnet. Nun, wie komme ich dazu, dass dies hier wahrscheinlich der Sohn Gottes ist? Nun, es ist ungefähr 630 Jahre später, da hat der alte Apostel Johannes eine Begegnung mit dem erhöhten Sohn Gottes. Auch im hohen Alter, auch im Zusammenhang mit Prophetien, Offenbarungen über die Zukunft. Und der Sohn Gottes hat da fast genau dasselbe Aussehen. Na, ihr könnt mal, wenn ihr eine Bibel dabei habt, Offenbarung 1 aufschlagen. Und ich lese uns mal drei Verse vor. Offenbarung 1, Vers 13 bis 15. Ich sah inmitten der Leuchter einen gleich einem Menschensohn, also auch einem in einer menschlichen Gestalt, bekleidet wie dieser Mann mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Also eine ganz ähnliche Beschreibung. Und so erklärt uns hier im Grunde das letzte Buch der Bibel, wer dieser faszinierende Mann hier ist, dem Daniel begegnen darf. Und es ist ein unheimliches Privileg, was Daniel hier hat, dass er Jesus Christus, dem Sohn Gottes selber, begegnen darf, ihn sehen darf. Und das finde ich das Großartige hier, Christus gibt Daniel nicht nur Offenbarungen über die Zukunft, ja das, was später in Kapitel 11 und 12 folgt, sondern er offenbart sich ihm erstmal selber. Daniel darf Christus sehen. Daniel darf den sehen, der der Herr aller Herren und der König der Könige ist. Den, der eines Tages persönlich Gottes Heilsgeschichte erfüllen wird. Der all das erfüllen wird, was er dem Daniel in diesem Buch an Offenbarungen gibt. Und Christus würdigt seinen alten, treuen Diener Daniel hier so, dass er ihn selber sehen darf. Und seht auch, wir profitieren davon, dass Daniel, denn Daniel hat das aufgeschrieben. Er hat diese Erscheinung für uns niedergelegt. Und die Frage ist, was erkennt Daniel, was erkennen wir hier über die Herrlichkeit von Jesus Christus? Und ich möchte mit euch mal kurz durch diese Beschreibung durchgehen, was Daniel hier sieht und was uns das zeigt. Was für eine Herrlichkeit sieht Daniel hier an diesem erhabenen Mann? Zunächst mal, er sieht ihn in der Gestalt eines Menschen, und zwar eines Mannes, so wird es hier ausdrücklich gesagt. Er sieht also Christus in einer menschlichen Gestalt. Und damit wird im Grunde hier schon angedeutet, dass der Messias, dass Christus nicht nur Gott ist, sondern auch Mensch. Ja, wir kommen ja gerade von Weihnachten her. Über 500 Jahre später ist Christus dann in Bethlehem als Mensch zur Erde gekommen. Er hat sich zu uns herabgelassen. Wie wunderbar ist das? Seine Kleidung, er trägt eine Kleidung aus weißem, aus Leinen. Leinen, da war weiß, die typische Farbe. Und das ist etwas, was Daniel und die Leute aus Israel kannten damals. weil die Priester im Tempeldienst, die trugen weiße Kleider. Der Hohepriester trug zwar ein anderes Gewand, aber an einem Tag, am großen Versöhnungstag, wo er ins Allerheiligste ging, da trug sogar der Hohepriester ein weißes Gewand. Und in Jerusalem beginnt man genau in diesem Jahr, wo Daniel hier diese Erscheinung hat, damit den Tempel wieder aufzubauen. Den Tempel, in dem eines Tages wieder Priester mit weißen Gewändern den Opferdienst vor Gott tun sollen. Und Daniel darf hier Christus sehen als den Priester, der für uns Menschen vor Gott eintritt. Sein Gürtel um seine Hüfte aus Gold. Gold symbolisiert im Alten Testament eigentlich immer wieder die Heiligkeit Gottes. Und Gold, das ist auch in der Antike immer wieder mit den Königen der Antike verbunden. Ja, Gold hat die Macht und den Reichtum der Könige symbolisiert. Und von daher sehen wir hier auch Christus in seiner Heiligkeit und wir sehen ihn als den kommenden König der Welt, der eines Tages über diese Welt regieren wird. Seinen Körper sieht Daniel wie ein Türkis, andere Ausleger schreiben wie ein Topas oder ein Chrysolyt, das waren Diamanten, Edelsteine. Ein Topas zum Beispiel, wie es viele übersetzen, das war ein ganz farbenprächtiger Edelstein. Das war ein Mineral mit einer ganz großen Härte, die dieses Mineral vor allen Dingen für Schmuck haltbar gemacht hat. Und dieser farbenprächtige Edelstein, also wahrscheinlich sieht Daniel Christus hier einfach seine Herrlichkeit wiedergespiegelt durch ganz wunderschöne Farben, wie sie nur ein Edelstein hat. Und hier merken wir, dass spätestens hier unsere Vorstellungskraft irgendwo total am Ende ist. Das ist etwas, das können wir uns gar nicht vorstellen als Menschen. Und Daniel beschreibt ja auch nur das mit menschlichen Worten, was eigentlich gar nicht beschreibbar ist, weil die Herrlichkeit des Herrn lässt sich letztlich nicht beschreiben. Daniel sieht etwas von der Pracht und Schönheit Christi. Sein Gesicht ist wie das Aussehen eines Blitzes. Ja, sein Gesicht, das strahlt so hell wie ein Blitz, ja, wie das Licht eines Blitzes. Ein Blitz macht ja im Bruchteil einer Sekunde alles strahlend hell plötzlich. Also wenn ein Blitz nicht nur so eine kurze Millisekunde lang wäre, sondern so ein Dauerblitz wäre, da könnten wir nicht reinschauen. Ja, da würden unsere Augen kaputt gehen. Und dieser Blitz, dieses Licht, es spricht einfach davon, dass Christus das Licht ist, das alle Dunkelheit erhellt. Seine Augen wie Feuerfackeln. Feuer spricht in der Bibel ganz oft von Gottes Gericht. Und so sieht Daniel Christus hier nicht nur als den Priester im weißen Gewand, nicht nur als den König mit seinem Gold, sondern auch als den Richter, der eines Tages richten wird. Und es wird in der Offenbarung, die Daniel bekommt, ganz stark um die Völker der Welt gehen und wie diese Völker der Welt mit seinem Volk Israel handeln. Und Christus ist hier der Richter, der eines Tages alle Völker dieser Welt richten wird, aber der auch sein Volk Israel richten wird und der Israel sogar oder viele Israeliten durch ein läuterndes Gericht ans Ziel bringen wird. Seine Arme und seine Füße sehen aus wie glatte Bronze. Bronze ist eine Metalllegierung, die zu mindestens 60% aus Kupfer besteht und dann noch ein weiteres Metall enthält, oft Zinn. Und dadurch ist Bronze oft viel härter als reines Kupfer. Bronze ist korrosionsbeständig, das ist verschleißfest und von daher könnte das sprechen einfach von der Beständigkeit, von der Treue Christi. Und dann haben wir als letztes den Klang seiner Stimme. Johannes in der Offenbarung hört den Klang der Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Ich weiß nicht, ob einer von euch schon mal bei den Krimmler Wasserfällen gestanden ist. Da verstehst du dein eigenes Wort nicht, wenn du nahe dran bist. Und hier ist das ganz ähnlich. Hier ist die Stimme wie der Klang von ganz vielen Menschen, wie einer großen Volksmenge. Ja, also als ob eine Riesenmenge von Menschen gleichzeitig etwas ruft. Könnt ihr euch vorstellen, 80.000 Leute im Dortmunder Westfalenstadion, ja, die schreien gleichzeitig Tor, falls den Dortmundmann Tor schießt, ja. Die schreien gleichzeitig Tor, da kannst du auch nichts hören. Ja, das ist ohrenbetäubend, das verschlägt einem die Sprache. Ja, ähnlich wie das Toben von vielen Wassern, wie also so ein Riesenwasserfall. Ja, und das betont im Grunde, was für eine Kraft und Autorität die Worte des Sohnes Gottes haben. Wenn der Sohn Gottes spricht, wenn Christus spricht, dann muss jeder verstummen. Dann müssen auch die Feinde Gottes verstummen. Auch die Feinde Gottes und die Feinde Israels, die heute auf dieser Welt sind. Ja, die UNO, die sich in den letzten Jahren immer wieder als Feind Israels erwiesen hat. Ein Erdogan, der gegen Israel wütet und schnaubt. Selbst so eine schwedische Göre wie Greta wird dann erstummen. Ja, was für ein Vorrecht für den Daniel, ja, diese Herrlichkeit Christi sehen zu dürfen. Und es ist so, dass Gott manchmal seinen Leuten einfach eine solche Gnade gewährt. Manchmal tut Gott das. Und manchmal tut Gott das auch bei uns, dass wir etwas sehen dürfen, erkennen dürfen von der Herrlichkeit Christi. Nun tut Gott das bei uns in der Regel nicht durch eine solche Erscheinung. Ich habe noch nie eine solche Erscheinung gesehen. Und wahrscheinlich hast du das auch noch nicht. Aber Gott spricht zu uns vor allen Dingen durch sein Wort, durch die Bibel. Und in der Bibel stellt er uns immer wieder Christus vor. Und deswegen ist es gut, wenn wir die Bibel auch immer wieder bewusst unter diesem Gesichtspunkt lesen, was sagt das Wort Gottes über Christus. Ja, auch im Alten Testament, dass wir das Alte Testament vom Neuen her lesen. Dass wir das Alte Testament im Licht des Neuen lesen und fragen, was erkenne ich hier über Christus? Und das hilft uns gerade in solchen verworrenen Zeiten. Ja, wir leben heute in verworrenen Zeiten. Vieles ist ungewiss. Wir fragen uns, wie geht alles weiter? Wie passt das auch zu der biblischen Prophetie? Vielleicht auch gerade im Propheten Daniel. Da ist es wichtig, dass wir die Herrlichkeit Christi vor Augen oder noch besser im Herzen haben. Und Daniel wird jetzt hier von dem Sohn Gottes in den nächsten beiden Kapiteln eine Offenbarung bekommen, die für das Volk Israel mit ganz viel Leiden in Verbindung steht. Und wir haben das eben gelesen in Vers 1, dass das Wort eine große Mühsal betrifft. Daniel wird erfahren, die Geschichte meines Volkes ist mit ganz viel Leid verbunden. Aber Daniel wird getragen in diesem Wissen um das kommende Leid. Er wird getragen durch den Blick auf Christus. Er wird getragen dadurch, dass er weiß, diese herrliche Person, dieser Herr, der mit mir spricht, er hat die Zukunft in seiner Hand. Er wird auch mein Volk, das Volk Israel, ans Ziel bringen, ganz gewiss. Und das ist genau das, was auch uns in verworrenen Zeiten stärken kann. Das Erste, was wir hier sehen in diesem Text, nämlich der Blick auf Christus. Ja, dass wir die Herrlichkeit von Jesus Christus im Herzen haben. Und wir dürfen dafür ganz bewusst beten. Ja, bete dafür, dass Christus dir seine Herrlichkeit offenbart, wenn du das Wort Gottes liest. Bete dafür, dass du Christus sehen kannst, weil das gibt ganz viel Halt in den verworrenen Zeiten deines Lebens. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Erster Punkt war die himmlische Begegnung. Zweiter Punkt, die himmlische Berührung. Es ist so, wenn der Himmel Menschen begegnet, dann müssen Menschen reagieren. Und wir schauen uns als nächstes einmal an, wie reagieren die Beteiligten hier auf die Erscheinung dieser herrlichen Person Christi. Und wir werden sehen, sie reagieren sehr unterschiedlich. Lasst uns Vers 7 bis 9 weiterlesen. Daniel sagt jetzt, nur ich, Daniel, allein sah die Erscheinung. Die Männer, die bei mir waren, sahen die Erscheinung nicht, doch fiel eine große Angst auf sie und sie flohen und versteckten sich. Und ich blieb allein übrig und sah diese große Erscheinung. Und es blieb keine Kraft in mir und meine Gesichtsfarbe veränderte sich an mir bis zur Entstellung. Und ich behielt keine Kraft. Und ich hörte den Klang seiner Worte. Und als ich den Klang seiner Worte hörte, lag ich betäubt auf meinem Gesicht, mit meinem Gesicht zur Erde. Interessante Reaktion, oder? Die Begleiter von Daniel, sie sehen diesen herrlichen Mann nicht. Und trotzdem überfällt sie eine furchtbare Angst. Die sind so erschrocken, die sind so voller Angst, dass sie fliehen und dass sie sich sogar verstecken. Und wisst ihr, das zeigt uns, dass das keine Menschen sind, die an den wahren Gott glauben. Keine Menschen sind, die an den Gott Israels, an Yahweh glauben. Wahrscheinlich sind es Babylonier oder Perser. Und sie zeigen die typische Reaktion die ein Mensch zeigt, wenn er in die Gegenwart Gottes kommt. Und zwar die ein ungläubiger Mensch zeigt, wenn er in die Gegenwart Gottes kommt. Und diese Reaktion ist Angst, Flucht, Verstecken. Na, wir sehen diese Reaktion schon ganz am Anfang der Bibel, nämlich nachdem Adam und Eva gesündigt haben. Da kommt Gott zu ihnen in den Garten Eden. Und was tun sie? Sie kriegen eine furchtbare Angst, sie fliehen vor Gott und sie verstecken sich irgendwo hinter den Büschen. Na, und das zeigt das Grundproblem des gefallenen Menschen. Das Grundproblem des gefallenen Menschen ist, dass er durch seine Sünde von Gott getrennt ist. Und deswegen hat er Angst und flieht vor Gott, weil er es in Gottes Gegenwart nicht aushalten kann. Das ist nach meinem Verständnis übrigens auch ein Grund dafür, dass ein Mensch, der nicht an Gott glaubt, es nicht auf Dauer in einer christlichen Gemeinde aushalten wird, weil er immer wieder mit der Gegenwart Gottes konfrontiert wird. Und das macht ihm Angst. Da flieht er. Und wenn ein Mensch nicht vor Gott Buße tut über seine Sünde und an Jesus Christus als seinen Erlöser glaubt, dann bleibt das auch so. Dann bleibt er fern von Gott und er wird auch in der Ewigkeit fern von Gott sein, an einem furchtbaren Ort, der seinen Schrecken unter anderem auch dadurch bekommt, dass es dort keinen Gott gibt. Ja, im Feuersee, in der Hölle, in der ewigen Verdammnis ist Gott nicht da. Der Mensch ist dort fern von Gott. Und das ist einer der Gründe, die diesen Ort so furchtbar machen. Also das ist die Reaktion der Menschen hier. Aber Daniels Reaktion, die ist total anders. Erstmal Daniel sieht die Erscheinung. Und dann sehen wir, Daniel, er verliert alle Kraft. Er fällt betäubt zu Boden. Aber er flieht nicht. Er bleibt in der Gegenwart Gottes. Und Daniel, das ist ein Mann, der an den wahren Gott glaubt und der den wahren Gott liebt. Das ist ein Mann, der eine Beziehung zu dem wahren Gott hat. Und wir sehen hier gläubige Menschen, die an Gott glauben, die an Jesus Christus glauben. Sie können in Gottes Gegenwart bleiben. Sie müssen nicht fliehen. Sie haben ewiges Leben. Daniel verliert zwar alle Kraft, er ist wie betäubt. Ja, aber er kann in der Gegenwart des Sohnes Gottes bleiben. Er braucht keine Angst vor dem Gericht Gottes zu haben, nämlich deswegen, weil dieser Mann in dem Leinengewand über 500 Jahre später für Daniel am Kreuz von Golgatha stirbt. Trotzdem kann das so sein, auch wenn wir als Gläubige in Gottes Gegenwart bleiben können, trotzdem kann das sein, dass die Gegenwart Gottes uns total vom Stuhl haut. Ja, wie hier bei Daniel. Daniel ist total kraftlos und er bringt das auch im weiteren Verlauf mehrmals zum Ausdruck. Oder Johannes, als er diese herrliche Erscheinung Christi in Offenbarung 1 sieht, dem geht's genauso. Der fällt wie tot zu Boden. Und wisst ihr, es kann Momente geben, wo die Herrlichkeit Christi uns so flasht, zum Beispiel beim Bibellesen oder in einer Predigt, dass uns das so richtig packt. Und so richtig bewegt. Das kann passieren. Vielleicht hast du sowas schon mal erlebt in einer Predigt oder beim Lesen des Wortes Gottes, dass du merkst, wow, das flasht mich jetzt total. Und ich bin richtig umgehauen von dem, was ich hier an Herrlichkeit Christi sehe und erlebe. Nun, wie reagiert der Herr Jesus jetzt auf Daniel, als der so kraftlos und betäubt am Boden liegt? Seine Reaktion ist, er rührt Daniel dreimal an. Und deswegen habe ich diesen zweiten Punkt auch überschrieben, die himmlische Berührung. Ich muss eine Bemerkung hier machen zum weiteren Text, den ich euch jetzt gleich weiterlesen werde. Dort wird Daniel dreimal berührt. Wir wissen nicht ganz genau, ob das immer noch Christus selbst ist, der ihn berührt, oder ein Engel, der noch dazukommt. Das spielt aber im Grunde gar keine Rolle für den Text, weil wenn es ein Engel ist, dann tut er es im Auftrag Christi. Und lesen wir einmal, was hier passiert. Lesen von Vers 10 bis Vers 19. Und siehe, eine Hand rührte mich an und rüttelte mich auf, so dass ich wieder auf meine Knie und Handflächen kam. Und er sprach zu mir, Daniel, du vielgeliebter Mann, achte auf die Worte, die ich zu dir rede und steh an deinem Platz. Denn ich bin jetzt zu dir gesandt. Und als er dieses Wort mit mir redete, stand ich zitternd auf. Und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, Denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und um deiner Worte willen bin ich gekommen. Vers 14 weiter. Und ich bin gekommen, um dich verstehen zu lassen, was deinem Volk am Ende der Tage widerfahren wird. Denn noch gilt die Vision für ferne Tage. Und als er in dieser Weise mit mir redete, richtete ich mein Gesicht zur Erde und verstummte. Und siehe, einer den Menschenkindern gleich berührte meine Lippen. Und ich öffnete meinen Mund und redete und sprach zu dem, der vor mir stand, mein Herr, bei der Erscheinung überfielen mich meine Wehen und ich habe keine Kraft behalten. Und wie kann der Knecht dieses meines Herrn mit diesem meinem Herrn reden? Und ich, von nun an bleibt keine Kraft mehr in mir und kein Odem ist in mir übrig. Da rührte er, der im Aussehen wie ein Mensch war, mich wieder an und stärkte mich. Und er sprach, fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann, Friede sei mit dir, sei stark, ja, sei stark. Und als er mit mir redete, wurde ich stark und sagte, mein Herr möge reden, denn du hast mich gestärkt. Dieser Mann rührt Daniel an. Was vermittelt eine Berührung? Eine Berührung, das ist bei uns Menschen schon so, sie vermittelt Gegenwart, ich bin bei dir, ich halte zu dir und sie vermittelt auch Zuneigung. Ich hab dich gern, ich mag dich, ich stehe zu dir. Berührung ist also ein Ausdruck von Freundschaft. Und dreimal rührt hier Christus oder in seinem Auftrag ein Engel den Daniel an. Und jedes Mal passiert etwas. Jedes Mal, wo Christus den Daniel anrührt, passiert etwas mit diesem Mann. Genauso wie auch bei uns etwas passiert, wenn Christus uns anrührt. Das erste Mal, wo Christus Daniel anrührt, das lesen wir in Vers 10. Und das war etwas zu schnell. So. Wir lesen dort, er rührt Daniel mit seiner Hand an in Vers 10 und rüttelt ihn auf, sodass er wieder auf seine Knie und Handflächen kommt. Na, erst auf seine Knie, Vierfüßler stand, und dann steht Daniel zitternd auf. Das lesen wir dann in Vers 11 am Ende. Als er dieses Wort mit mir redete, stand ich zitternd auf. Wenn wir am Boden liegen und die Hand des Herrn uns berührt, dann werden wir aufgerichtet. Und ich bin überzeugt, viele von euch kennen solche Situationen aus ihrem Leben. Und ich kenne sie aus meinem Leben, wo ich am Boden lag. Und wo ich das brauchte, dass die Hand des Herrn mich angerührt hat. Und wenn die Hand des Herrn uns anrührt, dann richten wir den Blick wieder nach oben. Dann können wir wieder aufstehen. Ja, was ist das für eine Gnade? Was ist das für eine Gnade, wenn die Hand des Herrn uns Menschen berührt und wir wieder aufstehen und gehen können? Das zweite Mal, dass der Herr Daniel anrührt, lesen wir dann in Vers 16 und 17. Da steht wieder, siehe, einer den Menschenkindern gleich. Und jetzt ist interessant, er berührte meine Lippen. Und zwar vorher war es so, dass Daniel im Grunde nicht verstummt ist. In Vers 15 am Ende, ich richtete mein Gesicht zur Erde und verstummte. Er spricht nicht mehr. Daniel ist durch diese himmlische Erscheinung irgendwie völlig sprachlos geworden. Aber die Folge der Berührung ist, Daniel spricht wieder. Und zwar mit wem spricht er? Er spricht mit dem Herrn selber. Er sagt ihm das, wie es ihm gerade geht. Herr, bei der Erscheinung überfielen mich meine Wehen. Ich habe keine Kraft behalten. Also er bringt seine Kraftlosigkeit zum Ausdruck. Er bringt seine Sprachlosigkeit zum Ausdruck. Und die Folge dessen, dass der Herr seine Lippen berührt, ist, Daniel redet wieder. Und zwar redet er mit dem Herrn selber. Wisst ihr, wenn Christus unsere Lippen berührt, dann werden wir wieder sprachfähig. Und zwar sprachfähig dafür, mit ihm zu reden. Wenn er uns berührt, dann führt das dazu, dass unser Gebetsleben aufblüht. Dass wir ihm selber gegenüber wieder sprachfähig werden. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Vielleicht erlebst du gerade irgendwie so eine Phase, wo du
den Eindruck hast, ich bin Gott gegenüber sprachlos. Ich bin nicht sprachfähig. Dann darfst du es erleben, dass Christus deine Lippen berührt und dich wieder sprachfähig macht und dein Gebetsleben wieder an Dynamik, an Lebendigkeit gewinnt. Das dritte Mal, wo Christus ihn anrührt, das lesen wir dann in Vers 18. Nochmal, da rührte er, der im Aussehen wie ein Mensch war, mich wieder an und stärkte mich. Das dritte Mal, wo Christus Daniel anrührt, was ist die Folge? Die Folge ist, dass seine ganze Kraftlosigkeit weicht. Er ist schon wieder aufgestanden, er ist wieder sprachfähig geworden, aber jetzt weicht auch seine Kraftlosigkeit. Und er bringt es dann zum Ausdruck in Vers 19 am Ende, du hast mich gestärkt. Und seht, wenn wir die Berührung des Herrn in verworrenen Zeiten erleben, dann führt das dazu, dass wir neue Kraft gewinnen. Und die brauchen wir so nötig. Ich kenne Phasen in meinem Leben, wo ich merke, ich brauche Kraft. Ja, gerade die letzten Tage hatte ich so eine Phase, da ging es mir gar nicht so gut. Und ich habe gemerkt, also bin irgendwie schwach und ich brauche die Kraft des Herrn. Ja, wir brauchen das, dass der Herr uns anrührt. Und wenn er uns anrührt, dann gewinnen wir neue Stärke zurück. Und Daniel ist jetzt sogar bereit, das Wort des Herrn zu hören. Er sagt in Vers 19 am Ende, mein Herr möge reden. Also, dass der Herr ihn berührt, das macht ihn auch aufnahmefähig für das Wort Gottes. Es macht ihn aufnahmefähig für diese Offenbarung, die der Herr ihm in den nächsten beiden Kapiteln geben will. Seht, so ist es bei uns. Wenn der Herr uns berührt, dann werden wir aufnahmefähig für sein Wort. In unserem Alltag, da gibt es ganz viele laute Stimmen. Ich weiß nicht, wie euch das geht, gerade wenn der Stress und die Hektik so groß ist, dann hörst du so viele Stimmen. Aber wir brauchen es auch, wie wir es heute Morgen in der ersten Stunde gehört haben, zur Ruhe zu kommen, stille zu werden. Da, wo Christus uns anrühren kann und wo unser Herz wieder offen werden kann, um das zu hören, was er uns zu sagen hat. Und das ist mir auch ein Gebetsanliegen, ja, dass der Herr mein Herz berührt. Ich merke das manchmal, da höre ich Gottes Wort oder ich lese in der Bibel oder ich bin beim Abendmahl und ich merke, ich bin irgendwie gar nicht richtig angerührt. Ja, das geht so an mir vorbei. Und ich bete dafür, dass der Herr mich berührt, wenn ich vor ihm stehe und dass er mein Herz anrührt. Kommen wir zum dritten Punkt. Und das habe ich überschrieben, der himmlische Zuspruch. Daniel hat eine himmlische Begegnung. Daniel erlebt dreimal eine himmlische Berührung. Und jetzt bekommt er als drittes einen himmlischen Zuspruch. Und das finde ich total enorm, weil der Herr hier Daniel nicht nur berührt, sondern er geht jetzt auf ganz feinfühlige Art und Weise auf ihn ein. Und zwar mit einem ganz bewegenden Zuspruch. Das ist eigentlich sogar ein mehrfacher Zuspruch, den der Herr dem Daniel hier gibt. Und wie sieht dieser Zuspruch aus? Nun, es ist zunächst einmal ein Zuspruch der Liebe. In Vers 11 sagt er, Daniel, du vielgeliebter Mann. Und in Vers 19 wiederholt er das nochmal, fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann. Was für ein Zuspruch. Christus spricht Daniel die ganze Liebe Gottes zu. Er sagt, du bist mit ganz viel Liebe geliebt. Und ich glaube, dass das Daniels Herz unheimlich bewegt haben muss, weil Liebe gehört zu unseren menschlichen Grundbedürfnissen. Wir alle haben in unseren Herzen eine Sehnsucht nach Liebe. Wir sehnen uns zutiefst danach, Liebe zu empfangen von anderen Menschen, aber natürlich auch von Gott. Und das Neue Testament bezeugt uns, dass Jesus Christus uns mit ganz viel Liebe liebt. Der Herr sagt es mal selber seinen Jüngern, größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Und genau das hat er getan. Er hat am Kreuz von Golgatha sein Leben hingegeben für dich und für mich. Und das zeigt uns, dass du und ich, dass wir zusammen viel geliebte Menschen sind. Und wie wichtig ist es, dass uns das in verworrenen Zeiten bewusst ist. Wir sind viel Geliebte. Und das in diesen merkwürdigen Zeiten, in denen wir leben, zu wissen, dass wir mit ganz viel Liebe von Gott geliebt sind und von Christus geliebt sind, das kann uns enorm stärken. Das kann uns enorm trösten. Gerade dann, wenn wir vielleicht auch traurig sind. Wie Daniel, wir haben es am Anfang gelesen, 3 Wochen hat er getrauert. Ja, oder wenn wir einfach verwirrt sind durch das konfuse Geschehen in dieser Welt. Aber wir dürfen wissen, egal was geschieht, Christus liebt uns mit ganz viel Liebe. Der gläubige Mathematikprofessor John Lennox hat ein dickes Buch geschrieben über den Propheten Daniel, über das Buch Daniel. Und er schreibt Folgendes. Er schreibt, es ist das mit Abstand Wunderbarste, was ein Mensch hören kann, dass er von Gott geliebt ist. Dieses Wissen gibt Stabilität und Hoffnung in den schlimmsten Situationen. Daniel wurde dies vor 26 Jahrhunderten gesagt und jeder von uns kann es heute erfahren. Also ein Zuspruch der Liebe. Er gibt Daniel aber auch einen Zuspruch der Furchtlosigkeit. 2-mal sagt er zu Daniel, fürchte dich nicht. 1-mal sagt er das in Vers 12. Er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel. Und dann noch einmal in Vers 19, fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann. Was für ein schöner Zuspruch. Ja, Daniel war ja, der war ja platt, der lag am Boden. Ja, der war kraftlos. Und jetzt sagt der Herr zu ihm, du brauchst dich nicht zu fürchten. In der Gegenwart von Jesus Christus brauchen wir keine Angst zu haben. Na, anders als die Begleiter von Daniel, die große Angst hatten. Aber wir brauchen keine Angst zu haben, weil wir wissen, wir werden in seiner Gegenwart nicht vergehen. Uns erwartet kein Gericht, weil wir an Christus glauben und Christus für uns gestorben ist. Wir dürfen in seiner Gegenwart bleiben, wir dürfen auf seine Worte hören und wir dürfen uns an seiner Herrlichkeit erfreuen. Ein Zuspruch der Liebe, ein Zuspruch der Furchtlosigkeit und das Dritte, auch ein Zuspruch des erhörten Gebetes. Schaut nochmal in Vers 12 rein. Da sagt der Mann zu Daniel, vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und um deiner Worte willen bin ich gekommen. Christus erklärt Daniel, dass Gott sein Gebet erhört hat, und zwar nicht in diesem Moment, wo er zu Daniel spricht, sondern am Anfang, als Daniel angefangen hat zu beten, vor 3 Wochen. Er hat 3 Wochen lang gebetet. Daniel hat sich gedemütigt vor Gott, er hat gebeten, ihm Verständnis zu geben. Und das Großartige ist, Gott hat ihn von Anfang an erhört. Das Gebet ist sofort angekommen bei Gott. Die Antwort hat 3 Wochen gedauert, ja. Aber das Gebet ist sofort bei Gott angekommen und Gott hat erhört. Und seht, manchmal ist das in unserem Leben ähnlich. Ja, manchmal ist es so, wir beten, aber wir müssen lange warten, bis Gott unsere Gebete beantwortet. Aber wir dürfen sicher sein, wenn wir beten, Gott hört uns von Anfang an und er erhört uns auch, wenn die Erfüllung nach seinem Willen ist. Gott hört uns von Anfang an und er erhört uns auch, wenn die Erfüllung nach seinem Willen ist. Und das finde ich so eine wunderbare Gewissheit, gerade in den schwierigen Zeiten unseres Lebens. Weil wenn wir dies wissen, dass Gott von Anfang an uns hört, dann können wir auch ruhig warten, selbst wenn die Antwort länger braucht. Also ein Zuspruch der Liebe, ein Zuspruch der Furchtlosigkeit, ein Zuspruch des erhörten Gebetes und das Vierte, ein Zuspruch der Offenbarung. Weil Christus verspricht Daniel jetzt, ihm Verständnis zu geben für Gottes Heilspläne und für Gottes zukünftiges Handeln. Und interessant ist, dass er zu Daniel sagt dann in Vers 14, ich bin gekommen, um dich verstehen zu lassen, was deinem Volk am Ende der Tage widerfahren wird. Denn noch gilt die Vision für ferne Tage. Christus teilt Daniel also mit, worum es bei der Offenbarung geht. Es geht nämlich bei der Offenbarung, die er dann in Kapitel 11 und 12 bekommt, um Gottes Zukunftsgeschichte mit Israel. Und die beginnt genau in der Zeit Daniels und geht dann über die Zeit der Griechen, über die Zeit der Nachfolgereiche von Alexander dem Großen, man nennt die Diadochenreiche, über die Zeit der Römer, bis in die Endzeit, wenn Jesus Christus wiederkommt und sein Volk Israel erlösen wird und wenn er als Messias seine Herrschaft auf dieser Erde aufrichtet. Das ist der zeitliche Umfang. Und das alles wird dann im Grunde beschrieben in Kapitel 11 und 12. Aber seht, dass Gott dem Daniel tatsächlich dieses Verständnis gibt,
Und diese vielen Informationen dann auch gibt, die dann später in Kapitel 11 und 12 kommen, das zeigt uns, dass Gott für diesen Mann, für diesen treuen alten Diener ganz, ganz viel Wertschätzung hat. So viel Wertschätzung, dass er ihm die Zukunft seines Volkes in vielen Details offenbart. Und so hat Gott auch ganz viel Wertschätzung für uns. So viel Wertschätzung, dass er uns nicht nur das offenbart, was er Daniel offenbart hat, weil Daniel es aufgeschrieben hat, sondern dass Gott uns noch viel mehr offenbart. Gott hat uns ein ganzes Buch gegeben, die Bibel, mit insgesamt 66 Büchern. Und wir finden in der Bibel ganz viele Zukunftsoffenbarungen Gottes. Es hat mal jemand gezählt und ist zum Ergebnis gekommen, dass ungefähr 27-28% der biblischen Aussagen sich mit Zukunftsprophetie beschäftigen. Zum Teil mit Zukunftsprophetie, die aus unserer Perspektive heute schon in der Geschichte sich erfüllt hat. Und zum Teil mit Zukunftsprophetie, die in der Zukunft noch kommt. Aber so sehr ist Gottes Wertschätzung für uns, dass er uns informiert über das, was kommt. Ja, Gott will, dass wir seine Zukunft kennen. Seine Zukunft mit Israel, seine Zukunft mit der Welt und auch seine Zukunft mit uns als Gemeinde. Wie bevorrechtigt sind wir, dass wir das Wort Gottes haben? Dass wir in so verworrenen Zeiten wie denen, in denen wir leben, dass wir wissen von der Bibel her, was noch kommen wird. Gott hat uns die wichtigsten Ereignisse, die in der Zukunft noch kommen werden, in seinem Wort offenbart. Und dadurch können wir in dieser Welt leben als Menschen mit Perspektive, die eine Hoffnung für die Zukunft haben und die wissen, was kommt. Und damit komme ich zum vierten und letzten Punkt. Wir haben gesehen, Daniel hat eine himmlische Begegnung, er erlebt die himmlische Berührung, er bekommt den himmlischen Zuspruch und jetzt bekommt er als letztes noch die Gewissheit, dass der Himmel für uns kämpft. Und dazu lesen wir noch ein paar Verse, und zwar Vers 13 zunächst. Das habe ich eben übersprungen. Da offenbart ihm der göttliche Bote etwas ganz Interessantes. Er sagt, oder ich lese mal das Ende von Vers 12 schon, um deiner Worte willen bin ich gekommen, aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen. Und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen. Und ich wurde dort entbehrlich bei den Königen von Persien. Und dann greift er diesen Gedanken wieder auf in Vers 20. Da sprach er, hast du erkannt, warum ich zu dir gekommen bin? Das ist nämlich das, was er ihm gerade erklärt hat. Nun aber kehre ich zurück, um gegen den Fürsten von Persien zu kämpfen. Und wenn ich mit ihm fertig geworden bin, siehe, dann wird der Fürst von Griechenland kommen. Doch will ich dir mitteilen, was im Buch der Wahrheit aufgezeichnet ist. Und es gibt keinen einzigen, der mir gegen jene, also gegen den Fürst von Persien und den Fürsten von Griechenland, mutig beisteht, als nur Michael, euer Fürst. Und ich, im ersten Jahr des Medas Darius, war es meine Aufgabe, ihm, also dem Michael, eurem Fürsten, Helfer und Schutz zu sein. So, diese Aussagen, die klingen jetzt erstmal irgendwie seltsam, oder? Was ist das für ein Kampf? Ja, der Sohn Gottes erlebt 21 Tage Widerstand, 3 Wochen Widerstand durch den Fürsten des Königreiches Persien. Dann kann er zu Daniel kommen. Dann geht er zurück, um wieder gegen den Fürsten von Persien zu kämpfen. Und dann kommt der Fürst von Griechenland, offenbar auch um zu kämpfen. Wo finden diese Kämpfe statt? Und was sind das für sonderbare Fürsten? Nun, es handelt sich offensichtlich nicht um Kämpfe auf der Erde. Ja, weil diese Kämpfe, die hier beschrieben werden, haben auf der Erde in der Geschichte nicht stattgefunden. Es handelt sich offensichtlich um Kämpfe in der jenseitigen Welt. In einer Welt, in die wir keinen Einblick haben. Und es handelt sich offensichtlich auch nicht um menschliche Fürsten oder Könige, sondern es handelt sich um jenseitige Fürsten. Diese Fürsten, die hier genannt werden, das sind mächtige Dämonen, die in der unsichtbaren Welt für die entsprechenden Länder gegen Gott und seine Engel kämpfen. Dämonen sind ja gefallene Engel, die also von Satan in seine Rebellion gegen Gott mit hineingezogen worden sind. Und wir sehen hier, dass es offensichtlich in der unsichtbaren Welt Kämpfe gibt.
Ja? Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die wir aus diesem Text hier lesen können. Die Bibel spricht nur sehr wenig über die Dinge, die in der unsichtbaren Welt geschehen. Aber hier ist eine der wenigen Stellen, wo die Bibel darüber spricht. Und wir lernen hier, dass es Kriege und Kämpfe gibt in einer unsichtbaren Wirklichkeit, nämlich zwischen den Kämpfern Gottes auf der einen Seite, wie hier diesem himmlischen Boten oder auch dem Michael, der hier genannt wird, ein Engelfürst, der offensichtlich für Israel steht, ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite Satan mit seinen Engeln, mit seinen Kämpfern, mit den Dämonen. Und wisst ihr, sowas ist für uns moderne Menschen eigentlich sehr schwer vorstellbar. Ja, dass es in der unsichtbaren Welt Wesen geben soll und dass es da sogar Kämpfe geben soll. Und dass wir uns das so schlecht vorstellen können, gerade in Europa, das hängt einfach damit zusammen, dass wir sehr stark von dem Gedankengut der Aufklärung beeinflusst oder ich hätte fast gesagt verseucht sind. Ja, weil wir können uns nur das real vorstellen, was wir sehen können. Gut, es gibt Dinge, die wir nicht sehen können, wie den elektrischen Strom, aber den können wir dann zumindest mit dem Verstand erklären. Und hier geschieht etwas, was wir mit dem Verstand direkt nicht erklären können. Aber es ist so, für Menschen in anderen Kulturen, da ist das Wissen um diese unsichtbare Welt Realität. Ja, zum Beispiel, wenn man in animistische Kulturen geht, in Stammeskulturen, in Afrika oder in Lateinamerika oder in Südostasien, ja, für die Menschen dort gehört die unsichtbare Welt zum normalen Leben dazu. Und gerade Missionare, die in solchen Stammeskulturen gearbeitet haben, die können die Realität dieser geistlichen Kämpfe in der unsichtbaren Welt bezeugen. Und die Bibel bestätigt uns das an mehreren Stellen, dass es in der unsichtbaren Welt tatsächlich ganz mächtige Wesen gibt und dass dort Kämpfe stattfinden. Und die Bibel zeigt uns sogar, dass das, was dort geschieht, Auswirkungen hier auf die Erde hat. Ich habe mal eine Stelle hier zitiert aus Epheser Kapitel 6, Vers 12. Da sagt Paulus, dass das unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist. Also nicht gegen Menschen, ja, sondern unser Kampf, so sagt er dann, ist gegen Gewalten, ist gegen Mächte, ist gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, ist gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Das heißt, auch wir werden in irgendeiner Form mit hineingezogen in diese geistlichen Kämpfe, die in der unsichtbaren Welt stattfinden. Nun, hier ist es so in Daniel 10, dass diese Kämpfe offensichtlich mit Israel zu tun haben. Und der Grund ist, das kann man hier ganz klar erkennen, an diesen Kämpfen ist Michael beteiligt. Und Michael wird in Vers 21 am Ende bezeichnet als euer Fürst. Also der Fürst Israels, ein Engel, ein hoher Engel, der für Israel kämpft. Dieser Engel ist offensichtlich besonders damit betraut, das Volk Israel zu schützen, zu bewahren und für dieses Volk zu kämpfen. Und an dieser Stelle möchte ich gerne einen Blick mit euch in unsere Zeit hineinschauen tun. Ja, es ist so, dass Satan und seine dämonischen Kämpfer auch heute noch gegen Israel agieren. Ja, wir sehen bis heute, man muss nur in die Nachrichten reinschauen, dann sieht man im Grunde, dass ein Krieg stattfindet, der auf der Erde durch Menschen geführt wird, aber wohinter im Grunde unsichtbare Mächte stehen, die gegen Gottes Pläne ankämpfen und die Völker der Welt gegen das Volk Israel aufhetzen. Wer ist zurzeit der größte Feind Israels im Nahen Osten? Das ist der Iran. Und wisst ihr, der Iran, das ist das damalige Persien. Ja, wir haben hier gelesen von dem Fürsten Persiens, der gegen das Volk Israel kämpft. Und dieser Fürst, dieser dämonische Fürst von Persien, der gegen Gott und gegen sein Volk kämpft, man merkt, dass dieser dämonische Fürst heute noch ganz aktiv ist. Und dass er die irdischen Herrscher des Iran zum Hass und zum Krieg gegen Israel aufhetzt. Und genauso auch die verschiedenen Milizengruppen, die mit dem Iran in Verbindung stehen. Ob das die Hisbollah im Libanon ist, ob das die Houthis im Jemen sind oder ob das die Hamas im Gazastreifen ist. Oder schaut euch den Antisemitismus an, der gerade in den letzten Jahren weltweit enorm gestiegen ist. Wer steckt dahinter? Logisch ist es ja im Grunde gar nicht erklärbar. Ja? Wer steckt dahinter? Satan und seine gefallenen Engel in der unsichtbaren Welt. Sie stecken dahinter. Und wie gut ist es da zu wissen, dass nicht nur Israels Feinde Helfer in der unsichtbaren Welt haben. Auch Israel selber hat Helfer in der unsichtbaren Welt. Und zwar mächtige Helfer, die stärker sind als die Helfer der Feinde. Nämlich, weil es Kämpfer Gottes sind. Sei es Michael, der Engelfürst, der hier genannt wird, oder Christus selbst, der ja hier auch beschrieben wird, dass er für das Volk Israel kämpft. Und wir dürfen überzeugt sein, dass diese Kämpfe nicht nur sich gegen Israel richten, sondern dass Satan durch die ganze Kirchengeschichte schon hindurch auch immer wieder gegen die Gemeinde Jesu gekämpft hat und bis heute gegen die Gemeinde Jesu kämpft. Und Satan kämpft gegen uns als Gemeinde in Wimmlinghausen und er kämpft auch gegen euch als Gemeinde hier in Mühlen. Und Satans Angriffe, die können ganz unterschiedlicher Natur sein. Manchmal greift Satan dadurch ein, dass er irgendwie Unfrieden, Spaltung in eine Gemeinde hineinbringt. Und manchmal macht das so, dass er versucht, das Zeugnis der Gemeinde zu beschädigen, indem zum Beispiel leitende, verantwortliche Brüder in der Gemeinde in eine schwere Sünde, Ehebruch oder sowas fallen und Satan damit das Zeugnis beschädigen kann. Manchmal tut er es durch falsche Lehren, die er in die Gemeinde hineinbringt. Manchmal auch einfach dadurch, dass er Gemeindeglieder zu üblen Nachrede übereinander verleitet und dass die Atmosphäre einer Gemeinde, die kann total vergiftet werden dadurch, wenn die Geschwister übel übereinander reden. Satan hat so viele Waffen, mit denen er angreift. Und wisst ihr, wie gut ist es da zu wissen, dass auch wir mächtige Helfer in der unsichtbaren Welt haben. Ich bin überzeugt, dass manchmal Engel für uns kämpfen. Ja, der Hebräerbrief sagt es in seinem ersten Kapitel mal, dass Engel dienstbare Geister sind, die ausgesandt sind zum Heil derer, die glauben. Engel kämpfen für uns. Aber es ist auch Jesus Christus selbst, der für uns kämpft. Und die Bibel bezeugt uns das vor allen Dingen im Alten Testament an verschiedenen Stellen, dass es der Herr selber ist, der für sein Volk kämpft. Da steht zum Beispiel das Volk Israel am Roten Meer. Ja, und sie wissen nicht, wie es weitergeht. Hinter ihnen kommen die Ägypter mit ihrer Streitmacht. Und dann sagt Mose im Auftrag Gottes zu dem Volk, der Herr wird für euch kämpfen und ihr werdet still sein. Der Herr kämpft für uns. Und der letzte große Kampf, der steht noch aus, nämlich dann, wenn Jesus Christus in Macht und großer Herrlichkeit wiederkommt, um sein Reich auf dieser Erde aufzurichten, dann kommt er als Kämpfer, interessanterweise. Ja, lest mal Offenbarung 19, da wird er beschrieben mit einem Schwert aus seinem Mund. Oder im Propheten Sacharja, da steht im 14. Kapitel, Vers 3, dann wird der Herr ausziehen und gegen jene Nationen kämpfen, wie er schon immer gekämpft hat am Tag der Schlacht. Der Herr wird als Kämpfer kommen und er wird dann alle gottfeindlichen Mächte der diesseitigen und der jenseitigen Welt besiegen. Und er wird auch Satan für immer unschädlich machen. Ich komme zum Schluss. Was brauchen Gottes Leute in verworrenen Zeiten? Da haben wir heute Morgen drüber gesprochen. Und wisst ihr, wie gut ist das, dass Gott uns in verworrenen Zeiten wirklich alles gibt, was wir brauchen? Nämlich diese vier Dinge, die Daniel hier erleben darf. Gott gibt uns Begegnungen mit Christus. Ja, indem wir die Herrlichkeit Christi sehen dürfen. Gott schenkt uns die Berührung durch Christus, sodass wir wieder aufstehen können, dass wir wieder stark werden, dass wir wieder gehen und reden können. Wir erhalten den liebevollen Zuspruch unseres Herrn, der zu uns sagt, du viel Geliebter oder du viel Geliebte. Und wir bekommen die Gewissheit, dass Christus für uns kämpft. Wir sind wirklich sehr gesegnet und als solche gesegneten Leute dürfen wir in den verworrenen Zeiten, in denen wir leben, unser Christsein ganz mutig leben. Und dazu wünsche ich euch allen Gottes Segen. Amen.